Ja, zuerst möchte ich einen Bibelvers lesen in Philipper 4, Vers 8. Da heißt es: Im Übrigen, Brüder und Schwestern, alles, was wahr, alles, was würdig, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was lieblich ist, alles, was wohllautet, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, dies erwägt. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, dies tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Das Thema Praise and Worship oder auch, wie wir es genannt haben, die Bedeutung von christlicher Musik im Kontext christlicher Anbetung ist für mich kein so ganz leichtes Thema, muss ich sagen. Und zwar aus mehreren Gründen, und einer davon ist, dass mir es schon immer sehr wichtig war, ein Brückenschlag zu sein, auch zu der Jugend. Und wenn ich das richtig sehe, haben wohl heute, ich möchte sagen, mehr als 90% der jungen Leute Kontakt zu entweder der Praise and Worship Bewegung, vielleicht wissen die jungen Leute das selber noch nicht einmal, oder sie hören sogar weltliche Rockmusik. Und das ist ein Problem, weil man kaum empfindet, welches Problem damit verbunden ist. Als ich mich bekehrt habe vor, boah, ist das schon lange her, über 25 Jahre ist das schon her, Wahnsinn. Da war es so, dass ich mich bekehrt habe und mir hat das keiner richtig erklärt in der Tiefe, warum das jetzt alles nicht so gut ist mit der Rockmusik. Da war mir so sehr schnell klar, die Rockmusik, die weltliche Rockmusik, das ist etwas, was nicht zu einem Christen passt. Und ich war schockiert, ich weiß das noch, ich bin in Schwelm zum Glauben gekommen in einer alten Versammlung und ich war schockiert, als ich dann bei den jungen Leuten war und die hörten ganz normal alles, was ich vorher gehört hatte und was ich gerade in die Tonne getreten hatte. Das war für mich schockierend. Aber das gehört ein Stück zu meiner Geschichte, dass ich gerade diese Rockmusik, also wenn ich euch mal mitnehme in meine Zeit, wo ich in der Lehre war, da war ich noch nicht bekehrt und das Erste, was ich mit meinem Lehrlingsgehalt gemacht habe, jeden Monat, ist, dass ich in den nächsten Plattenladen gegangen bin. Damals gab es noch Platten, da kamen aber auch schon die CDs natürlich auf und ich habe mir eine CD gekauft. Ja. Immer das Neueste, was es so gerade gab, das habe ich mir gekauft. Und Musik, ich bin nicht musikalisch, muss ich sagen, aber ich habe da die Musik geliebt. Ich habe viele Sachen auch gehört, das ging von Rockmusik, also von wirklich Hardrockmusik, wenn ihr das vielleicht noch kennt, AC/DC, Deep Purple, Ronnie James Dio, also das Black Sabbath, das waren alles so Bands, die wirklich auch auf ihren Covern schon diese teuflischen Symbole gemacht haben, was ich mir angehört habe. Aber es ging auch mit Klaus Lage und Heinz-Rudolf Kunze und Herbert Grönemeyer, alles das, was ja heute teilweise sogar auch noch man hier und da mal zu hören bekam. Und ich habe auch gewisse Erfahrungen, muss ich sagen, damit gemacht, auch auf Konzerten, wo ich gemerkt habe, welchen Einfluss Rockmusik haben kann. Und die Entwicklung ging dann so, dass ich mich zwar wegbekehrt habe von der heidnischen, weltlichen Musik, aber dann gedacht habe, naja, wenn man das mit christlichen Texten macht, dann ist das doch sicherlich in Ordnung. Was ich nicht wusste ist, dass damals zu der Zeit, wo ich mich bekehrt habe, gerade die christliche Rockmusik ihren Siegeszug einläutete, nämlich die Christenheit zu überschwemmen mit christlicher Rockmusik. Das waren die Ende der 80er Jahre und das ging dann natürlich weiter in den 90er Jahren, wo ich eben als Jungbekehrter das miterlebt habe. Und das war bis dahin, gab es in christlichen Kreisen keine Rockmusik. Es war völlig klar, Rockmusik gehört nicht in die christliche Gemeinde. So, und das änderte sich dann aber, und ich habe das auch am Anfang noch miterlebt, dass ich das versucht habe zu rechtfertigen in meinem Leben und mir Hardrock angehört habe, eben christlichen Hardrock angehört habe. Und dann aber auch doch irgendwo relativ schnell, ich weiß nicht, war es ein Jahr, waren es zwei, dann doch merkte, dass diese Musik auch nicht das ist, was ich mit meinem Glauben so verbinden konnte. So, und dann gingen viele Jahre ins Land und man bekam eigene Kinder, ja, die eigenen Kinder wurden groß und die eigenen Kinder hörten Musik. Und wieder wurde ich damit konfrontiert, mit dieser Sache, und merkte, Mensch, das, wovon ich mich damals distanziert habe, was auch nicht einfach war, muss ich sagen, das beginnen jetzt meine eigenen Kinder wieder von neuem. Und ich konnte ihnen, das muss ich zu meiner Schande gestehen, es nicht gut erklären, dass diese Musik nicht zu einem Christen passt. Ich weiß, der Ruben, der hat das schon öfters mal versucht, dann die Klamotten wieder von der Festplatte zu löschen und so weiter, aber nach ein paar Wochen war dann auch vieles wieder drauf. Ja? Und vieles habe ich wahrscheinlich auch gar nicht mitgekriegt. Ja? Gut, man muss als junger Mensch vielleicht auch gewisse Erfahrungen machen, habe ich mir natürlich auch gesagt. Und dann fing es aber auch bei mir wieder an, ach ja, dann haben die Casting Crowns gehört und so weiter und die hatten tolle Texte. Und ich habe auch gedacht, ach, so schlimm ist das ja eigentlich gar nicht. Also ich habe dann auch wieder, weil mich das einfach, wenn ich auch heute Hardrock höre, ja, also richtigen Hardrock mit Deep Purple, da könnte ich wieder Feuer fangen. Ja, also ich muss das auch wirklich, wirklich tötet eure Glieder, die auf der Erde sind. So heißt es im Kolosserbrief. Und das muss man bewusst tun. Tötet eure Glieder. Ja, das ist also mal vielleicht, ich erzähle nicht immer so gerne was von mir, aber vielleicht ist das hilfreich, um euch mitzunehmen auf dieser Reise, warum ich vielleicht heute eine sehr deutliche Meinung zu diesem ganzen Thema habe und es wirklich als brandgefährlich sehe, was in die Christenheit reinkommt und auch in unsere Kreise reinkommt, weil wir keine deutliche Position zu diesen Dingen haben. Das Schlimme eigentlich heute ist, dass wir das mit christlichen Texten machen und dass wir das Anbetung nennen, das wird Praise and Worship genannt, und es ist letztendlich nur eine Nachahmung dessen, was wahre Anbetung ist. Und das ist die eigentliche Problematik an dieser Geschichte, dass es nur eine Nachahmung dessen ist, was Gott eigentlich unter Anbetung uns in der Schrift schreibt. Und wir haben uns ja gestern nochmal darüber unterhalten, das möchte ich doch auch mal vorlesen. Das könnt ihr durchaus auch mal mit aufschlagen. Das ist 2. Timotheus 3 und da geht es in dem Zusammenhang um die letzten Tage, ja, also um eine Endzeit. 2. Timotheus 3, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute, ich kann auch schnell lesen, das Gute nicht liebend, Verräter, verwegen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg, denn aus diesen sind die, die sich in die Häuser schleichen und Weiblein gefangen nehmen, die mit Sünden beladen und mancherlei Begierden getrieben werden. Wir werden das noch sehen, dass das sehr praktisch in unser Thema passt, die alle Zeit lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. In der Weise aber, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Menschen verdorben in der Gesinnung, unbewehrt hinsichtlich des Glaubens. Das ist ein ganz ernster Punkt, weil Jannes und Jambres, was haben die gemacht? Weiß das jemand?
Die haben versucht, die Zeichen, die Mose vor Pharao gemacht hat, nachzumachen.
Ganz genau. Eine Nachahmung. Die haben etwas nachgeahmt, was Mose gemacht hat. Und das wird hier aufs Schärfste verurteilt. Und das ist genau das, wo ich heute die Gefahr sehe in dieser christlichen Worship-Musik, dass es eine Nachahmung dessen ist, was Anbetung wirklich in den Augen Gottes ist. Und das müssen wir natürlich das begründen. Und ich habe auch lange und erst vor 2 Jahren wieder neu angefangen, um mir wirklich mal klar darüber zu nehmen, muss ich das jetzt verurteilen oder kann man das nicht einfach auch sagen, komm, das ist einfach nur eine Geschmackssache, der eine liebt es so und der andere liebt es so. Und ich hätte alles darum gegeben, wenn ich dies gefunden hätte in der Schrift, dass man das so lassen könnte. Ich würde mir viel weniger Feinde machen unter den jungen Leuten. Ja, das muss ich sagen. Ich habe sogar in Foren mich mit Charismatikern unterhalten, die wirklich hingegeben dem Herrn folgen. Also zumindest das, was sie da schrieben, das, was man sah, was die da machten und so weiter, das hat mich bewegt. Ja, ich möchte auch nicht die Menschen, die das machen, verurteilen, sondern es geht mir hier wirklich um die Sache. Und ich habe auch selber durch meine Tochter jetzt in England Gemeinden besucht, wo eben diese Worship-Musik ganz selbstverständlich ist. Die kennen gar nichts anderes. Und also es gibt schon gewisse Berührungspunkte, wo ich jetzt nicht wie ein Blinder von der Farbe rede, sondern wo man auch viele Dinge wirklich selber erlebt hat und schon auch bestimmte Dinge sagen kann, wie die auf Menschen wirken. So, das mal so ein bisschen als Vorbereitung. Ich werde sicherlich nicht heute fertig werden mit dem Thema. Deswegen bin ich ganz entspannt, dass was ich nicht schaffe, das machen wir einfach zu einem anderen Zeitpunkt. Aber ich meine, wir sind das unseren jungen Leuten schuldig und wir sind das euch schuldig. Heute sind so viele junge Leute da, das wirklich mal von der Schrift her zu untersuchen. Und wir werden sicherlich heute erstmal die Problematik versuchen aufzuzeigen, die mit dieser christlichen Rockmusik verbunden ist und Worship-Musik verbunden ist, um dann in einem weiteren Vortrag auch noch viel tiefer hineinzudringen, was sagt denn Gottes Wort jetzt positiv zu diesem ganzen Thema. So werden wir uns erstmal einige einleitende Gedanken machen. Wir werden geschichtliche Daten mal uns anschauen. Wir werden uns vor allen Dingen mit der Wirkung der Rockmusik beschäftigen, nämlich dass die Rockmusik durchaus eine berauschende Wirkung hat, also auch wissenschaftlich nachgewiesen. Und dann auch dieses Phänomen, dass man eigentlich, warum man heute so in dieser christlichen Worship-Musik aufgeht, weil es eigentlich ein Verlangen in uns ist, nach Spiritualität, nach etwas, nach Gott erleben zu wollen. Und das ist noch nicht mal das Verkehrteste. Und damit wollen wir uns beschäftigen und dann, wie Musik im Rahmen der Evangelisation wirkt. Und in einer nächsten Einheit werden wir dann versuchen, etwas mehr auch im Gottes Wort zu forschen. Zum Beispiel auch die Frage zu stellen, an wen richtet sich eigentlich so christliche Worship- und Rockmusik? Ja? Wir wissen alle und sind hoffentlich damit vertraut, dass wir einen alten Menschen haben und einen neuen Menschen haben. Und dass der alte Mensch nach den ganz anderen Grundsätzen funktioniert als der neue Mensch, der wir sind in Christus. Und da gehen wir der Frage nach, an wen richtet sich eigentlich diese Musik? An den alten oder an den neuen Menschen? Und wir wollen der Frage nachgehen, was ist eigentlich Gott annehmbare Anbetung? Was sagt denn die Schrift positiv dazu? Welche Anbetung nimmt Gott denn an? Und gibt es da möglicherweise Voraussetzungen auch für die Anbetung? Und wir wollen uns, und das denke ich, wird ein ganz wichtiger Punkt sein, auch mit der Musik im Rahmen des Tempeldienstes beschäftigen, den die Israeliten damals gehabt haben, den ja David vor allen Dingen eingeführt hat, die Tempelmusik. Vorher gab es überhaupt gar keine Musik, ja, in der Stiftshütte und so weiter, vorher in der Wüste, im Rahmen des Gottesdienstes gab es keine Sänger und auch keine Musik. Ja, das gab es erst mit David. Und wir müssen da einfach genau untersuchen, weil das ist ein schlagendes und wie immer wieder zitiertes Argument, dass doch schließlich im Alten Testament auch so viel von Musikinstrumenten und lauter Musik und so weiter geschrieben wird. Und dann wollen wir dann zum Schluss eben dann sagen und der Frage nachgehen, wie sich die Musik verändert hat vom Alten ins Neue Testament. Und auch wirklich zu sehen, dass es da einen Wechsel gegeben hat in dieser ganzen Sache. Ich möchte nicht zu sehr vorgreifen, aber denken wir nur an diese eine Stelle in Johannes 4, wo es heißt, dass der Vater Anbeter sucht. Und da ist ein das sollten wir vielleicht doch einmal eben aufschlagen, weil das sind schon ganz zentrale Verse, wo der Herr Jesus selber sagt, und da geht es um die Anbetung. Und die Frau fragte, wo sollen wir anbeten? Sollen wir das in Samaria tun oder sollen wir das in Jerusalem tun? Und der Herr sagt, pass mal auf, vergiss das mal mit Samaria, vergiss das mal mit Jerusalem. Er sagt im Vers 23, es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Also da verändert der Jesus selber die Form der Anbetung. Früher war das an Orte gebunden, man konnte Gott nur im Tempel mit Opfern anbeten. Das sollte verändert werden im Neuen Testament. Und der Frage müssen wir dann natürlich auch weiter nachgehen. Wir wollen heute fragen, welche Musik ist für Christen passend? Ist es einfach egal, welche Musik wir hören oder wie müssen wir das beurteilen? Und ich meine, wir müssen dahin kommen, dass wir alles beurteilen, konsequent auf Grundlage der Heiligen Schrift. Und ich glaube wirklich, dass wir ein Problem damit haben, dass wir, weil wir nicht uns bewusst ist, welche Gefahren die christliche Rockmusik hat, passiert es, dass wir zum Beispiel Kinder haben und dann sagen wir, ach, ihr könnt ja mal ein Instrument lernen, ach, ihr könnt ja vielleicht auch mal Schlagzeug lernen, ihr könnt ja mal dieses und jenes machen, dann lernen die natürlich Schlagzeug oder auch andere Sachen und dann sagen die irgendwann, ja, dann möchten wir eigentlich auch mal in so einer Band spielen und dann spielt man irgendwann in der Band und dann geht man einen Weg nach dem anderen und das ist alles mit guten Beweggründen und oft mit den besten Beweggründen sogar und dann fragt man sich irgendwann die Frage, was sagt eigentlich Gottes Wort dazu. Und dann ist es oft zu spät. Dann sind nämlich unsere Herzen schon so tief in diese Dinge und man möchte dann eigentlich, dann guckt man nur noch, kennt ihr das so von euch auch? Also ich kenne das, ja. Wenn man schon so seinen Weg im Kopf hat, dann lese ich die Bibel genauso, wie sie mir irgendwie in den Kram passt. Und das ist dann eine Gefahr. Wenn wir Wege gehen, und deswegen ist es so wichtig, das Wort Gottes zu kennen, wir müssen versuchen, wenn wir entscheidende Wege in unserem Leben beschreiten, dann müssen wir uns im Vorfeld darüber versuchen, klar zu werden, was ist biblisch und was ist nicht biblisch. Sind wir nämlich in der Situation drin, dann wird es oft sehr schwierig, da wirklich einen klaren Blick für zu behalten. Also wir wollen versuchen, zu einer ausgewogenen Haltung zu kommen, was die Musik betrifft. Ich bin auch nicht der, der sagt, Musik ist alles vom Teufel. Vielleicht würde ich so weit gehen, dass die christliche oder überhaupt die Rockmusik vom Teufel ist, ja. Aber das heißt ja nicht, dass Musik an sich vom Teufel ist. Und auch bin ich nicht grundsätzlich dagegen, dass man ein Instrument in der Gemeinde benutzt. Ja, also auch da bin ich keiner, der sagt, also es darf auf keinen Fall ein Instrument geben. Ja, aber wir müssen dazu einer ausgewogenen Sichtweise kommen. Und wir haben vielleicht, denkt ihr auch, habe ich ja gar nicht so viel mit zu tun, bei uns in der Gemeinde gibt es das nicht. Ja, ja, aber dann denkt schon mal an die Jugendtage, ja, an Jugendgottesdienste und da, an Evangelisationen. Die kommen heute, moderne Evangelisationen und Jugendgottesdienste kommen fast ohne Band nicht mehr aus. Müsst ihr mal drauf achten. Es gibt reine Worship-Events, ja, wo junge Leute eingeladen werden, wo Nebelanlagen aufgestellt werden, wo Lichteffekte gemacht werden, Tanzeinlagen, da wird getanzt, was das Zeug hält. Ja, und das alles natürlich zur Ehre Gottes, ja, ganz klar. Ja, David hat ja auch getanzt, ja, also können wir das auch, ja. Und da müssen wir einfach einen Blick für bekommen, dass das auch in konservativen Kreisen, wir haben auch Versammlungen in der Nachbarschaft, die jahrelang da klar standen und mittlerweile auch Singteams und Bands und so weiter einführen. Also das ist gar nicht so weit weg von uns. Und wenn wir eben nicht aufpassen, dann kommt das in der vielleicht nächsten oder übernächsten Generation auch in unsere Gemeinden hinein. Und es gibt einen Prediger in Amerika, in der Saddleback Church, das ist eine Mega-Church und der Rick Warren, der Prediger dort, der hat ein gewichtiges Buch geschrieben, ja, also ist millionenfach verkauft worden, Kirche mit Vision. Und da beschreibt er, dass er versucht hat, lange Zeit die Musik, also die einen liebten Choräle und die anderen liebten eben mehr die christliche Rockmusik und beides haben sie versucht nebeneinander und mit zusammen zu versöhnen. Und er hat gesagt, das ist ein Fehler gewesen. Das frustriert alle. Die Choräle mögen, die hassen die christliche Rockmusik und umgekehrt. Ja? Und da haben die den Entschluss gebracht, wir machen nur noch christliche Rockmusik. Und dann ging das richtig rasant zur Sache da und die Gemeinde hatte ein Riesenwachstum und das ist heute eine Megachurch. Ja? Jetzt könnte man ja sagen, ja gut, Gott hat das ja gesegnet. Ja. Das ist aber die Frage, die es zu stellen gibt und auch zu beantworten gilt. Ja? Ist das wirklich von Gott gewesen? Also das mal so als einleitende Gedanken und in einer modernen Gemeinde heute müssen wir auch sagen, da wird Entertainment großgeschrieben. Ja? Eine Gemeinde ohne Entertainment, das wird in Zukunft eine aussterbende Gemeinde sein. Dessen müssen wir uns auch bewusst sein. Das Modell, was wir kennen, das ist ein Auslaufmodell. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Heute ist es so, dass man eine Bühne hat und der Prediger kommt auf die Bühne, ja, wie der Rockstar auf seine Bühne. Das ist oft mit Lichteffekten und so weiter. Der Prediger macht erstmal einen Spaß, ja, da muss erstmal eine lustige Einleitung sein. Und da muss natürlich eine gute Band die Leute erstmal ein bisschen in Fahrt bringen, ja. Und dann schauen wir ein bisschen zu, wie andere für uns Anbetung machen, ja. Das ist so die moderne Gemeinde, die heute das Zeug hat zu wachsen. Das müssen wir auch sagen. Wenn wir wachsen wollen, müssen wir das machen. Ja? Die Frage ist nur, ist das Gott gewollt? Ja? Wie wünscht Gott sich das? Und die Frage, die wird immer wieder dann in diesem Zusammenhang gestellt, ist Musik jetzt nur, ach Mensch Stefan, du musst dir da gar nicht so viel Gedanken machen, das ist nur Geschmackssache. Weißt du, die einen lieben eben christliche Rockmusik und die andere eben Choräle und die anderen gehen lieber nach Tese und lassen sich da ein bisschen abheben. Ja? Also das musst du gar nicht so eng sehen. Naja gut, ich meine, nur Geschmackssache. Ich meine, wenn ich meinen Kindern jeden Tag Süßigkeiten gebe, ja, dann werden die das lieben. Ja? Die Frage ist nur, ob das gesund ist. Ja? Die werden irgendwie am Ende an Fettleibigkeit eben Probleme bekommen. Das ist nicht gesund. Und die Frage ist, ob diese Musik, die wir da hören, ob das zur geistlichen Gesundheit beiträgt. Führt das wirklich dahin, dass wir mehr Christus geheiligt leben und führt das dahin, dass wir in der Christus-Nachfolge zunehmen? Das ist doch die spannende Frage. Und bitte prüft das nach. Da, wo man christliche Rockmusik ganz langsam eingeführt hat, mit Schlagzeug, ja, natürlich ist das kein Rock, ne, so wie der Hardrock, wie, was ich mir damals angehört habe, aber es ist Rockmusik, es ist der gleiche Schlag, es kommt genau aus der gleichen Richtung. Und die Gemeinden, die das gemacht haben, geht da nicht hin, aber wenn ihr euch das anhört, dann werdet ihr feststellen, da ist die Botschaft, das Wort Gottes ist in den Hintergrund gerückt. Die Botschaften sind oft oberflächlich und flach. Und das Wort Gottes, was eigentlich das Zentrum sein sollte, das wird mehr und mehr in den Hintergrund gedrängt. Und das kann man einfach beobachten, das ist einfach eine Tatsache. Ja? Also wir hoffen, oder ich hoffe, dass wir das noch sehen, dass Musik nicht einfach nur eine Geschmackssache ist. Manche sagen dann auch, Musik ist von Gott und deshalb ist christliche Rockmusik immer gut. Ja? Jetzt müssen wir erstmal die Frage stellen, ist Musik immer gut? Ja? Wo kommt der Musik zum ersten Mal vor? Wer weiß das? In den Geschlechtsregistern. Bei? Bei?
Die Söhne Kains.
Die Söhne Kains. Ja? Da hat man schon 1. Mose 6 ist das, glaube ich. 4, danke. Wo der Kain im Prinzip vom Angesicht Gottes weggeschickt wird und er baut in der Ferne seine eigene Kultur auf. Ja? Und dazu gehört dann eben auch, eben nicht nur, dass er eine Stadt baut, sondern und viele Technologien und so weiter dort genannt werden, die erfunden werden, sondern da wird eben auch die Musik genannt. Und das war erstmal etwas, was damals nicht von Gott war. Denn es war etwas, was ein Ersatz für Gott war. Kain war vom Angesicht Gottes entfernt worden. Er hatte eine gewisse Sinnlehre. Er hatte eine Lehre, die er empfunden hatte. Er hatte Sehnsüchte gehabt, aber die hat er dann versucht zu stillen, eben nicht in Gott zu stillen, sondern in vielen anderen Dingen eben zu finden. Also man muss schon die Frage stellen, ist das immer so, dass Musik von Gott ist? Gut, wir haben dann natürlich hinterher David im Alten Testament und da werden die Instrumente tatsächlich auch Musikinstrumente Gottes genannt. Ja? Also Gott stellt sich zumindest dazu. Aber ich möchte mal sagen, Musik ist von Gott, aber das heißt noch lange nicht, dass christliche Rockmusik immer gut ist. Ja, es gibt ja schließlich auch kein christliches Heroin, ja, oder christlichen Schnaps oder so. Ja, gut, es gibt christliches Bier, gibt es, glaube ich, ne? Das ist das 0%, ne? Oder? Das ist dann christliches Bier, nein. Aber wir merken, das ist ein bisschen schwach, wenn wir einfach sagen, nur weil die Musik, nun nehmen wir jetzt mal positiv an, die Musik ist von Gott, dass Rockmusik oder christliche Rockmusik eben auch immer gut ist. Und das ist doch, die Sprache zum Beispiel, die Gott uns doch geschenkt hat, ist doch von Gott, oder? Also selbst die Sprache, die Gott nach dem Turmbau zu Babel den Menschen geschenkt hat, obwohl die Menschen gesündigt haben, hat Gott trotzdem eine Sprache geschenkt. Er ist der Schaffer von Sprache. Aber ist nur, weil Sprache von Gott ist, jetzt auch jedes Buch und jeder Ausdruck, den ich von mir gebe, ist der jetzt gut und von Gott? Es gibt gotteslästerliche Bücher in dieser Welt, ja, die bestimmt nicht gut sind. Und trotzdem ist Sprache von Gott. Ja. Also da müssen wir uns wirklich mal ernsthaft fragen, das sind zu einfache Argumente, wenn man so argumentiert. Und dann müssen wir die Frage beantworten, wenn wir, und das ist eigentlich etwas, was mir von Herzen wehtut, wenn das, was ich heute sage, richtig ist, ja, dann ist das, was manche machen wollen mit der christlichen Rockmusik, und die wollen von Herzen, vom Beweggrund her, glaube ich, das Beste, sie wollen Gott dienen. Sie wollen wirklich Menschen zur Anbetung führen. Und ich kann das so gut verstehen, diesen Wunsch zu haben. Aber die Frage ist doch das Mittel. Ist uns da wirklich zu diesem Ziel zu erreichen, kann man da wirklich jedes Mittel für einsetzen? Heiligt am Ende der Zweck die Mittel? Die Mittel, den Zweck. War schon richtig, ne? Ich bin da manchmal so ein bisschen. Und wenn das eben nicht so ist, dass wenn Rockmusik wirklich etwas ist, was nicht gut ist, ja, und nicht von Gott ist, dann ist doch die Frage, was machen wir mit solchen Stellen in 2. Timotheus 2, Vers 5, wo es heißt, wenn aber auch jemand kämpft, so wird er nicht gekrönt, es sei denn, er habe gesetzmäßig gekämpft. Also wenn wir kämpfen, dann geht es nicht nur darum, mit guten Beweggründen zu kämpfen. Das ist natürlich schon gut. Aber das reicht nicht, nur gute Beweggründe zu haben. Der Apostel Paulus sagt in Römer 10, dass er den Juden bescheinigte, Eifer für Gott zu haben. Und dann sagt er, aber nicht nach Erkenntnis. Ich möchte damit ganz vorsichtig sein, dass anderen zu sagen, wir wollen das selber zuerst mal uns sagen, was sind unsere Beweggründe, haben wir Eifer und wie sieht es bei uns in unserem Herzen aus? Die Frage sollten wir uns immer zuerst stellen. Und ich möchte mir die Frage auch selber immer stellen, wenn ich eben auch solche Dienste tue wie heute. Stefan, ist das, wofür du kämpfst, das, was die Schrift sagt, dass du gesetzmäßig gekämpft hast? Denn wenn es nicht so wäre, dann heißt es, du wirst nicht gekrönt, auch wenn Stefan der Gekrönte heißt, übersetzt. Aber dann kriege ich keine Krone, wenn ich es nicht gesetzmäßig, wenn ich es nicht nach der Schrift tue. Und 1. Korinther 3, Vers 9 bis 15 heißt, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, wertvolle Steine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn das Werk jemandes bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch wie durchs Feuer. Und es wäre doch wirklich zu schade, wenn wir unsere ganze Energie, die wir für Gott aufbringen wollen, am Ende feststellen werden, es hält dem Feuer nicht stand. Also das muss doch schockierend sein, dann die Augen geöffnet zu bekommen für solch eine Situation. Möge der Herr uns wirklich alle davor bewahren, dass wir nicht am Ende beschämt vor ihm stehen. Jetzt kommen wir zu dem geschichtlichen Hintergrund dieser ganzen. Woher kommt das eigentlich? Wie hat das eigentlich alles angefangen? Und ich habe wirklich auch viele Bücher dazu befragt und gelesen. Also ich habe leider nicht alle mehr gefunden. Irgendwie scheinen mir meine Kinder auch das eine oder andere mal entwendet zu haben. Entweder aus den Gründen, dass sie es selber lesen wollten oder aus dem Verkehr ziehen wollen. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Jedenfalls, der Martin Heide hat ein sehr gutes Buch geschrieben, Musik um jeden Preis, wo eben auch Hintergrundinformationen gegeben werden. Und auch der Rudolf Eberzeuser hat ein gutes Buch geschrieben, was jetzt in der Neuauflage geben wird, Fremdes Feuer im Heiligtum, wo wertvolle Gedanken auch drin geäußert werden. Aber dieser Martin Heide, der hat geschrieben, in der Synagoge war der Gebrauch von Musikinstrumenten untersagt. Also das war die Zeit vor dem Kommen des Herrn und auch danach noch. Das war die Situation, wie die ersten Christen, die kamen ja aus der Synagoge. Die kamen ja teilweise noch in den Synagogen zusammen. Ja? Also das war die Situation. In der Synagoge war der Gebrauch von Musikinstrumenten untersagt. Der Gesang wurde jedoch mit Hingabe gepflegt. Der Gesangsstil der ersten Christen nahm den der Synagogen zum Vorbild. Waren sie doch hinreichend mit dem Gottesdienst der Synagoge vertraut? In einem großen Teil der urchristlichen Kirche hat der Psalter, also die Psalmen, quasi als Gesangbuch gedient. Entsprechend dem Synagogengesang war auch ihr Gesang logozentrisch. Logozentrisch heißt, dass sie wortzentriert waren. Der Gesang in einer Synagoge war auf den Text ausgerichtet. Und so war das im Übrigen auch im Alten Testament, als man Musikinstrumente hatte. Das war nur zur Begleitung, das stand nie im Vordergrund. Aber das werden wir mal zu einer anderen Einheit näher betrachten. So, die Musik der ersten Christen verdrängte dann im Anfang tatsächlich die römische und griechische Musik. Das ist sehr interessant, weil wir heute genau das Gegenteil haben, dass wir heute sehen, wie die heidnische Musik die christliche Musik verdrängt. So war es damals genau umgekehrt. Überall da, wo Christen hinkamen, kam auch der christliche Gesang hin, der ersten Christen. Und so kann man das zum Beispiel in Apostelgeschichte 16 sehen, wo der Apostel Paulus im Gefängnis war mit Silas. Da haben sie um Mitternacht gesungen. Und die haben das jetzt nicht gesagt, oh, jetzt müssen wir uns erstmal gucken, welche Musik haben die jetzt hier? Was haben wir hier für eine Kultur? Das würde ich, waren die in Philippi, wo waren die? Bitte? Griechenland. Da waren die im Gefängnis. Jetzt müssen wir uns erstmal gucken, was die Griechen für eine Musik haben. Dann müssen wir unsere Texte mal auf diese neue Melodie anpassen, damit auch die anderen das richtig verstehen können. Ja? Nein, sie haben gesungen in dieser Weise, wie sie das kannten. Und diese Musik, überall wo die ersten Christen hinkamen, wurde das abgelöst eben durch diese logozentrische Musik, eben diese wortbezogene Musik. Und man merkte sehr schnell, dass die Christen, überall wo das Christentum hinkam, da änderte sich nicht nur die Musik, sondern die Christen distanzierten sich auch von der Musik der Heiden, weil sie sahen, dass sie diese Musik einsetzten eben zu ausgelassenen Festen und auch zu ekstatischen Kulten, die sie da getrieben haben. Also das haben die Christen sofort gemerkt und haben sich dann davon auch distanziert. So, und die Rockmusik, die hat, und das muss ich sagen, das wird so natürlich immer wieder gesagt, und das ist jetzt auch euch nichts Neues wahrscheinlich, die hat ihre Wurzeln in der afrikanischen Musik. Aber das ist viel krasser, als wir uns das, weil wir denken, naja, nur weil das jetzt da den Ursprung hat, muss das ja jetzt nicht für uns heute verkehrt sein. Ja, wir machen vielleicht auch irgendwas, was mal einer im Busch vielleicht gemacht hat, und das, da sagt auch heute keiner was zu. Aber wenn wir mal sehen, wozu die Musik gebraucht wurde, die Rockmusik gebraucht wurde, dann das müssen wir, das ist das Wesentliche. Wir müssen sehen, was haben die damit bezweckt und was ist die Gefahr eben auch, wenn wir das einfach übernehmen. Und einer hat hier geschrieben, einer, der auch in einer Band gespielt hat, Bill Haley and the Comets, das war in den 1950er bis 70er Jahren, war das eine Riesenband, da hat sich einer bekehrt und der hat dann hinterher geschrieben, moderne Forschungen haben gezeigt, dass sie ihre Wurzeln in der, also die Rockmusik in der polyrhythmischen, heidnischen Anbetungsmusik Afrikas hat. Sie wurde im westafrikanischen Benin, einem Zentrum des Voodoo-Kultes, verwendet. In den Voodoo-Riten werden primitive Schlaginstrumente genutzt, um Ekstase und Halluzinationen auszulösen. Meist enden die Zustände mit Bewusstlosigkeit. Und ich muss das jetzt einfach mal vorlesen, damit uns klar wird, das ist nicht nur etwas von irgendwelchen überzogenen Christen, die das sagen. Das war jetzt zum Beispiel ein Christ, obwohl der jetzt dann auch ein Adventist hinterher geworden ist. Aber ich möchte mal einen anderen Rockhistoriker zu Wort kommen lassen, den Robert Palmer. Der schreibt, die grundlegenden Riffs, Licks, Bassfiguren und Trommelrhythmen, die den Rock'n'Roll zum Rock machen, können letztlich zurückverfolgt werden zur Musik Afrikas, die in erster Linie eine spirituelle und rituelle Natur hat. In einem gewissen Sinn ist Rock'n'Roll eine Art von Voodoo, das gegründet ist in einer kraftvollen Tradition der Naturverehrung. Also das schreibt ein Historiker, der nicht Christ ist, ja. So, und da bezeugen auch Little Richard zum Beispiel, das ist auch ein Musiker, der wird man heute nicht mehr kennen, der sich aber auch mal wohl irgendwie zu Christus bekehrt hat und von dieser Musik auch loskommen wollte. Der hat dann geschrieben, meine wahre Überzeugung über Rock'n'Roll ist die, ich glaube, diese Art von Musik ist dämonisch. Viele Beats in der heutigen Musik stammen aus dem Voodoo, von den Voodoo-Trommeln. Ich glaube, dass diese Sorte Musik Menschen von Christus wegtreibt. Sie ist ansteckend. Und der Rockstar David Bowie, ja, der auch nicht gläubig ist, ja, der heute vielleicht auch noch ein Begriff ist, der ist ja jetzt auch schon, glaube ich, gestorben. Das ist so meine Zeit gewesen, ne? David Bowie. Und der hat gesagt, und ganz offen gesagt, die weltlichen Musiker sind oft viel ehrlicher als christliche Musiker, Rock war immer schon die Musik des Teufels. Du kannst mich nicht davon überzeugen, dass sie das nicht ist. Ich bin ehrlich überzeugt von allem, was ich gesagt habe. Ich bin überzeugt, dass der Rock'n'Roll gefährlich ist. David Bowie. Also ihr könnt hinterher auch die Quellen gerne haben, die kann ich euch dann auch gerne zur Verfügung stellen. Also man erkannte früh die berauschende Wirkung einer ganz bestimmten Taktfolge. Und das ist jetzt das eigentliche Problem, was mit dieser afrikanischen Musik verbunden ist. Ja, wir können uns ja heute mit ganz anderen Gedanken dieser Musik hingeben. Nur, dass die Problematik bleibt, man hat ja diese Musik für etwas benutzt. Und man hat sehr schnell rausgefunden, dass zum Beispiel dieser Viervierteltakt, wenn ich sage eben 1, 2, 3, 4, ja, dann ist das... Das ist ein motorischer Rhythmus, so nennt man das, dass jeder Takt ist gleich lang. Und diese Taktfolge sorgt dann dafür, dass das eben auch berauschende Wirkung hat und eben auch Auswirkungen hat, und das ist heute wissenschaftlich nachgewiesen, die gleiche Wirkung hat wie Sex und Drogen. Ja? Da werden nämlich bestimmte Dinge in unserem Gehirn runtergefahren, nämlich die Dinge, die eigentlich diese Vernunft, diesen Verstand, dieses Nachdenkende eben normalerweise für zuständig ist, das wird runtergefahren, ja, und man öffnet sich dann viel leichter anderen Lehren und Dingen. In Afrika war das so, dass man sich fremden Geistern geöffnet hat. Ja, aber weil man gemerkt hat, dadurch werde ich in einen bestimmten Zustand versetzt. So, und die Musik eben Europas oder auch Amerikas war eben eine andere. Da gab es den gleichen Takt natürlich, auch im Viervierteltakt, aber die Taktschläge, die waren nicht gleich lang, sondern die richteten sich an der Sprache aus, nach der Atmung aus, wie man das spricht. Also da konnte der erste Takt eine andere Länge haben als der zweite und der dritte und so weiter. So, und das ist für den Menschen eine ganz natürliche Sache, und das war auch das, wie die alttestamentliche Musik funktionierte. Das war ein Sprechgesang. Ja, ihr müsst das euch mal anhören, ist Musik neutral im Internet von Roger Liebe, der kann das auch dazu singen. Ja, das kann ich nicht. Ja, das tue ich euch nicht an. Aber das ist hochinteressant, wenn er das da macht, ja, weil man das dann viel besser auch verstehen kann. Also es gibt diese zwei Bereiche, diesen motorischen Rhythmus, ja, jeder Takt ist gleich, und dann gibt es eben diese Atemrhythmik, die sich eben nach der Sprache und nach der Atmung eben ausrichtet, die eben nicht diese Probleme hat wie die afrikanische Musik. Ja? So, und wie kam dann diese Musik überhaupt hier hin? Das kam dadurch, dass man eben durch den Sklavenhandel in Amerika kam das, dass die Schwarzen nach Amerika kamen und dort die Musik natürlich auch aus Afrika mitbrachten. Und irgendwann war der Sklavenhandel vorbei, Ende des 19. Jahrhunderts, und die Afrikaner sagten, was kann ich jetzt tun? Und dann machten die Straßenmusik und den Bars und so weiter. Und dann vermischte sich letztendlich die afroamerikanische Musik mit der Musik der weißen Bevölkerung. Ja, das war damals die Country-Musik, ja, die eben nach ganz anderen Prinzipien und Rhythmen funktionierte als diese motorische, rhythmische Musik der Afroamerikaner. Und das ist dann eben auch die Geburtsstunde gewesen, das kann man so ungefähr auf das Jahr 1953 festlegen, dass das die Geburtsstunde war des sogenannten Rock'n'Roll. Ja, das war ein Ausdruck, der damals bei den Schwarzen aus dieser Ghetto-Sprache der schwarzen Bevölkerung und hatte eigentlich so die Bedeutung von Unzucht und Hurerei. Interessant war, was ich im Internet gefunden habe, dass einer schrieb: Denken wir einmal kurz über den Begriff Rock'n'Roll nach. Er wurde vom Disc-Jockey Alan Freed aus Cleveland geprägt und ist eine Umschreibung von Sex auf der Rückbank eines Autos. Das ist auch interessant, ja. Also man merkte irgendwie, diese Musik, die führt zur Unzucht und zur Hurerei. Man konnte das gar nicht erklären, aber man verband das damit. Und dieser ein Doktor Alan Bloom sagt in The Closing of the American Mind: Rockmusik kennt nur eine Sprache, eine barbarische Sprache. Nicht Liebe, nicht Erotik, sondern sexuelle Begierde. Primitiv und hemmungslos. Sie weiß um die ersten Triebe aufblühender Sinnlichkeit bei den Kindern und spricht sie gezielt an, weckt sie und legitimiert sie. Nehmen wir mal einfach auch so hin, was solche Doktoren sagen. Also diese Musik führte irgendwo zu dieser Unzucht, und heute weiß man eben durch die Hirnforschung, damals hat man das so genannt, weil man das beobachtet hat. So, und heute ist man aber durch die Hirnforschung so weit, dass man eben das auch erklären kann, was da passiert in unserem Gehirn. Ne, wir kennen das mit der rechten und linken Gehirnshälfte und hier mit dem, könnte auch Roger Liebe hören, der kann es viel besser erklären. Aber man muss das gar nicht alles wissen. Wichtig ist, dass wir sehen, was da passiert in uns. Mit uns passiert etwas, wenn wir nach diesen bestimmten Schlägen mit konfrontiert werden, dann wird etwas in uns heruntergefahren. Das ist wie wenn man den Computer runterfährt. Ja? Da wird eben das denkende System in uns wird runtergefahren und wir öffnen uns anderen Dingen und das hat eine berauschende und auch eine ekstatische Wirkung, wenn man sich dem hingibt natürlich. Ja? Also als ich mal auf Konzerten war, da war das so laut und ich habe mich dieser Sache, weil ich die Lieder alle auswendig kannte, habe ich mich völlig damit reingegeben. Und ich habe gemerkt, ich wurde wie eins mit allen drumherum. Das war für mich echt gruselig, weil ich das noch nie vorher so empfunden hatte, das zu erleben, dass wie man das eins wird mit allen 5000 Leuten, die da in so einer Halle waren. Ja? Und dann habe ich dann irgendwann ein Lied nicht gekonnt und dann stand ich im Prinzip mitten in dieser Traube von Menschen und ich merkte, ich stehe völlig außen dabei. Ich bin nicht dabei. Das war gruselig. Ja? Also da passiert wirklich etwas. Ja? Wenn man sich vor allen Dingen, wenn man sich diesen Dingen hingibt, man kann sich natürlich dahin gehen und sagen, so, habe ich keinen Bock drauf. Ja, dann passiert auch nichts. Ja? Aber wenn man sich dem hingibt, ja, dann passiert eben auch was. Und das ist natürlich schon auch so, dass da etwas passiert, auch in diesen Worship-Events, da geben sich junge Leute eben hin und dann erleben die auf einmal das Einssein mit den Menschen ringsumher und dann denken die, wow, das ist Gott, ja. Hier auf dem Gelände ist Gott da, das ist Gott, ja. Aber ich kann euch sagen, ich habe das erlebt, ohne dass da Gott war, ja. Das gleiche Gefühl, dass nur wenn man als junger Mensch diesem sich aussetzt, dann hat man halt diese Probleme. Man wünscht sich Spiritualität, man wünscht sich das Gotteserlebnis und dann erlebt man, was man noch nie erlebt hat, was man in der eigenen Gemeinde vielleicht, weil auch viele Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten, hat man nie erlebt, was es wirklich bedeutet, Gott zu erleben. Und dann erleben solche jungen Leute diese Situation und denken, das ist Gott. Aber es ist nicht Gott. Das ist nur, das kann man genau erklären, was dann passiert. Das kann man wissenschaftlich einfach ganz klar beschreiben. Roger Libby sagt zum Beispiel, motorische rhythmische Trommelschläge führen dazu, dass der Wachzustand des Gehirns eingeschränkt und runtergefahren wird. Daraus folgt Trance und Rausch. Es kommt zu einer verminderten Wahrnehmung der Zeit und des Raumes. Die Körperkontrolle wird reduziert, die Denkabläufe werden geschwächt, kritisches Denken wird ausgeschaltet. Es entstehen Glücksgefühle. Das ist wie bei den Drogen. Und ich kann euch sagen, das habe ich erlebt. Genau das, als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, das habe ich erlebt. Ja? Und in diesem Zustand lassen sich Menschen halt manipulieren. Und das ist ein Problem, auch in christlichen Gemeinden heutzutage, da wird erstmal richtige halbe Stunde Worship gemacht, so, und dann kommt die Message. Ja? Ja, man muss die Leute erstmal richtig aufnahmebereit machen. Ja? Und manche sind so ehrlich, auch christliche Leute sind so ehrlich und sagen, das machen sie ganz bewusst, damit sie die Botschaft aufnehmen. Ja? Und manche sind sich dessen natürlich überhaupt nicht bewusst. Also die Rockmusik, welcher Prägung auch immer, sie stammt musikwissenschaftlich vom Rock'n'Roll ab. Also die Verschmelzung dieser afroamerikanischen Musik und der Country-Musik gab den Rock'n'Roll und davon kann man jetzt eigentlich alle Sachen ableiten. Eben den Hard Rock, Heavy Metal, Punk, Jazz, Rock, Funk, Disco, Techno, all diese Sachen sind alle jetzt abgeleitet von diesem Rock'n'Roll, der damals entstand und die alle den gleichen Schlag haben. Die anderen eben ein bisschen ruhiger und die anderen ein bisschen heavy-metaler, also heavier, also da oder Techno, ja. Aber diese ganzen Sachen, die haben eben Auswirkungen auf unser Leben. Und es ist sehr interessant, mal dem nachzuspüren. Da habe ich Dinge, wirklich interessante Sachen gesehen. Klassische Musik zum Beispiel hat diese Auswirkungen in der Regel nicht. Ja, das ist auch interessant. In der Regel nicht. Ja, je nachdem, wie man sie spielt, kann man natürlich zum gleichen Ergebnis kommen. Die Techno-Musik zum Beispiel, dieses ja, kennt ihr, ne? Wenn so ein Auto neben einem steht, ja, also so gut wie Roger Libby kann ich es nicht, aber die Techno-Musik, die führt dazu, dass zum Beispiel alles um einen Frieden ist, ja. Deswegen ist auf Love Parade und so, ne, und auf diesen Christopher Street Days und wie die alle heißen, da ist alles Liebe, und alles Einheit und alle haben sich lieb und so weiter. Da hört man nie was von Schlägereien. Ja? So, aber nimm mal die Hardrock-Musik, ja, wenn die Leute ja, so rum, da haben sie so lange Haare und so weiter, ja, das ist, hat auch einen bestimmten Namen, habe ich schon wieder vergessen, ja. Ich war auch mal in dieser Richtung unterwegs, ja, und aber das führt dazu, dass Aggressionen in mir entstehen und auf diesen Konzerten wird viel mehr geprügelt, ja. Also Musik hat einen Einfluss, möchte ich damit sagen, ja, und wir müssen uns die Frage stellen, welchem Einfluss möchte ich mich hingeben? Das ist die große Frage an der Stelle. So machen wir uns also nichts vor. Die Musik hat eben diese berauschende Wirkung. Und das kann man eben auch wirklich, ich wollte das nicht nur von Roger Libby mal hören, sondern ich habe das wirklich auch nachgeprüft von nichtchristlichen Leuten. Das kann man also sehr deutlich, und das wird sogar in der Schmerztherapie, wird mittlerweile Musik benutzt, um bestimmte Ergebnisse zu erzielen. Ja? Also das ist sehr interessant, wenn man sich damit beschäftigt. Und jetzt müssen wir uns mal die Frage stellen, warum bin ich jetzt eben so dagegen, dass man eben diese christliche Rockmusik in die sich selber anhört, ja? Oder auch natürlich noch schlimmer in die Gemeinde einführt, weil die Schrift dazu etwas sagt. Die Schrift sagt mehrfach in der Bibel, über 11 Mal, vor allen Dingen in den Briefen, die über die Endzeit gehen, dass wir nüchtern und besonnen sein sollen. Die Schrift mahnt uns mehrfach zu Nüchternheit und Besonnenheit. Und Kautz, das ist kein komischer Kautz, sondern das ist ein Wörterbuch, griechisches Wörterbuch, da sagt, das kann man auch in der Clever-Bibel nachlesen, da heißt unter nüchtern sein von Wein, nicht betrunken oder rauschig sein, in rechter Verfassung sein, um im Tempel anzubeten. Das ist so die Bedeutungsumfang von dem Wort nüchtern. Walter Bauer, auch ein Standardwörterbuch zum Neuen Testament, sagt zu nüchtern, frei sein von jeder geistigen und seelischen Trunkenheit, von Überschwang, Leidenschaft, Überstürzung, Verwirrung, Exaltiertheit. Also frei sein von jeder geistigen und seelischen Trunkenheit. Ja, das ist aber genau das, was die Rockmusik zum Ausdruck bringt. Ja? Wir werden dann nicht nüchtern sein, wenn wir uns diesen Dingen hingeben. Und die Schrift sagt, oder jetzt noch das Wort besonnen, da sagt auch das Wörterbuch Kautz, besonnen, seine Wünsche und Triebe unter Kontrolle halten, selbst beherrscht, bescheiden, maßvoll, keusch, züchtig, sittsam. Ja, 1. Petrus 4, Vers 7, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, seid nun besonnen und nüchtern. Also beide Worte in einem Satz, 1. Petrus 4, Vers 7, nüchtern, besonnen und nüchtern zum Gebet. 3-mal wird das dann noch im Petrusbrief erwähnt. In der Epheserbrief heißt es, und berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt, und jetzt steht hier, redend zueinander im Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in euren Herzen. Interessant, ja. Also es steht damit in Verbindung, berauscht euch nicht, ja. Und Rockmusik ist eben gerade dazu geeignet, die Leute eben in so einen Rauschzustand zu versetzen. Und die Schrift sagt, berauscht euch nicht. Hier geht es natürlich um Alkohol, ja. Manche haben gesagt, ja, aber du sollst dich ja gerade mit dem Heiligen Geist berauschen, ja. Ja, ich meine, da muss man einfach ein bisschen weiterlesen, ja. Da heißt es dann, denn Gott hat uns nicht einen Geist, das heißt in 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, ja, Selbstbeherrschung. Das ist das, was der Geist macht. Er führt uns zur Selbstbeherrschung. Er ist gerade das Gegenteil von dem, was die Rockmusik in uns bewirken möchte. Und in 2. Timotheus 4, Vers 5 heißt es, du aber sei nüchtern in allem, leide Trübsal, tue das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Ja, das wird dann noch in den Briefen an Timotheus 4-mal auch erwähnt. Ja, und auch in 1. Thessalonicher, wenn das aufschreiben wollt, 1. Thessalonicher 5, Vers 8, heißt es auch nochmal, wir aber, die von dem Tag sind, lasst uns nüchtern sein. Und als ich hier mich vorbereitet habe, da habe ich auch noch einige Zitate zu dem Rhythmus gefunden, ja, von Peter Michael Hamel, der sagt, durch Rhythmus erwacht das magische Bewusstsein. Also das sind jetzt Ungläubige, die das sagen. Ja. Eine Großstadt-Schamanin schreibt, gib dich dem Beat hin, gib dich dem Beat nochmal hin und nochmal und nochmal und nochmal und irgendwann hast du einen Zustand der Ekstase erreicht. Die Leute, die zu meinen Workshops kommen, sind zum größten Teil erst knapp über 20. Sie wollen Trance, Ekstase und Spiritualität. All das finden sie im Tanz, im Rhythmus, in der Musik. Jim Page von der Gruppe Led Zeppelin sagt zu Recht, ein Rockkonzert ist in Wirklichkeit nichts anderes als ein Ritual, bei dem psychische Kraft freigesetzt und umgesetzt wird. Jimi Hendrix, ja, 68er Generation Woodstock, das ist noch bekannt, war sich bewusst, durch Musik kann ich alles besser ausdrücken. Du hypnotisierst Menschen und wenn du sie an ihrer schwächsten Stelle erwischt, kannst du ihnen ins Unterbewusstsein predigen. Was wir sagen wollen. Also man merkt schon, die weltlichen Musiker sind viel ehrlicher als manchmal die christlichen Musiker, die das natürlich alles nicht wahrhaben wollen. Gut, wir haben jetzt gleich 8 Uhr und ich hätte noch so ein paar Seiten da, aber ich habe ja schon gesagt, ich werde das heute nicht schaffen. Aber es ist mir auch egal, weil ich halte das für so wichtig, dass man sich da schon auch intensiv mal mit auseinandersetzt. Aber ich möchte doch noch mal wenigstens zu dieser Sache, ich möchte Gott erleben, noch mal sagen, dass das wirklich die Gefahr unserer Zeit ist. Ja, und dass man da etwas verwechselt, ja, ein Gotteserlebnis verwechselt mit dem, dass man wirklich, was da wirklich hintersteckt. Ja? Weil auf diesen, also ich habe mir da auch im Internet unzählige von diesen Videos angeschaut, ja, und was da so alles passiert und was da so abgeht. Und dann habe ich mir hinterher durchgelesen, was die da drüber schreiben. Ja, und dann schreiben die, ja, das waren heilige Momente, ich habe Gott erfahren, Gott war spürbar gegenwärtig, der Geist Gottes wehte über das Gelände. Also das sind so die Sachen, die Menschen dann empfinden. Ja, und ich glaube, dass die das ernsthaft so empfinden, das ist jetzt Gott gewesen, was sie da erlebt haben. Aber wenn man unter dem Einfluss von christlicher Rockmusik und unter dem Beat lauter E-Gitarren und Schlagzeug angeblich Gott spürbar erlebt, dann ist eben die Frage, verwechselt man sie dann nicht die Auswirkung von Beat und Rhythmus der Musik mit Gott? Das ist die große Frage, ob das nicht eine große Verwirrung ist. Und schaut euch diese Texte wirklich auch mal an, ja. Die Texte treten auf solchen Konzerten völlig in den Hintergrund. Die verlieren auch die Wirkung ohne Musik. Du kannst diese Lieder ohne die Melodie und ohne diesen Beat funktionieren die gar nicht. Ja? Zieh mal in so einem Konzert den Stecker raus. Ja? Das funktioniert einfach nicht. Diese Musik funktioniert nur mit einer gewissen Melodie. Sie haben ganz wenig Inhalte darin. Ja, ganz wenige Aussagen sind in diesen Texten drin. Und immer wieder so Wiederholungen sind ganz wichtig, ja, das ist wie aus der östlichen Mystik heraus, diese Mantras, ja, da wird immer wieder das Gleiche gemacht, immer wieder das Gleiche gemacht und das führt dich dann eben in diesen Rauschzustand. Und dann denkst du, jetzt ist der Heilige Geist wirklich spürbar unter uns. Und der Herr hat den Jüngern keine Mantras beigebracht, ja. Die haben damals Psalmen gesungen. Lest mal die zum Passafest haben die Psalm 113 bis Psalm 118 gesungen, die Juden, ja, die Israeliten. Müsst ihr euch mal durchlesen, ja, was die da gesungen haben. Ja. Logozentrisch war das, ja, auf das Wort basiert. Diese Musik funktioniert auch nur mit bestimmten Schlagworten. Ja. Also das ganz beliebt ist immer Majesty, ja. Das funktioniert immer sehr gut in solchen Liedern. Und Glorify, ja, das ist auch immer, funktioniert auch gut. Hurrain, ja. Ist auch immer ganz, also da gibt es so bestimmte Schlagworte, die kommen fast immer wieder drin vor. Ja? Die funktionieren auch in dieser Worship-Musik. Die Frage ist aber, ist das eben wirklich die intelligente Anbetung, die Gott sich wünscht? Ja, ist die Frage, wünscht sich Gott wirklich intelligente Anbetung? Ich habe erstmal, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dass mir einer sagte, ja, das ist aber keine intelligente Anbetung, da habe ich erstmal spontan gesagt, ja, wo sagt Gott denn, dass wir überhaupt intelligente Anbetung bringen sollen? Wir sollen doch Gott unser Herz geben. Ja, da sagte man mir die Bibelstelle in 1. Korinther 14, Vers 15, dass wir beten sollen mit dem Verstand und wir sollen Lob singen mit dem Verstand. Das ist doch interessant, ja. Wir sollen schon auch in der Anbetung unseren Verstand einsetzen, ja, und nicht irgendwo uns eines Heilgefühls entsprechend hingeben. Und das ist eben, wie ich meine, und das habe ich ja schon gesagt, eben diese Problematik, die man wirklich, die ich sehe an dieser ganzen Stelle, dass man da etwas verwechselt, dass man da etwas nachahmt. Und mein Wunsch ist, dass wir in den nächsten Einheiten eben versuchen, das uns noch genauer anzusehen. Ich fand das jetzt erstmal wichtig, dass man erstmal eine Richtung haben, erstmal die Gefahr sieht mit dem Feuer, mit dem wir da spielen sehen, um dann hinterher darauf eben auch noch andere Dinge aufbauen zu können. Natürlich ist nicht jede Musik jetzt vom Teufel. Ja? So weit würde ich jetzt nicht gehen. Ja? Auch nicht jede christliche Rockmusik. Man muss einfach auch mal gucken, also ich halte drei Dinge dafür möglich. Also einmal ist entweder, also Gott, Musik kann von Gott sein und durch den Heiligen Geist sein. Ja, da sind wir uns, denke ich, einig. Und ich denke schon auch, dass wir uns einig sind, dass es auch Musik gibt, die vom Teufel ist. Ich glaube, da wird jeder zustimmen. Aber es gibt eben auch noch Musik, glaube ich, die aus unserem Fleisch kommt. Ja, die einfach fleischlich ist, die einfach das nicht erkennt, womit wir es da zu tun haben. Ja, und das müssen wir auch immer versuchen, in diesen Dingen zu unterscheiden. Obwohl natürlich, wenn wir fleischlich sind, das haben wir auch schon alle empfunden, dann findet oft der Teufel einen Bundesgenossen in unserem Fleisch. Ja, also wenn wir fleischlich sind in diesen Fragen, dann findet natürlich Gott ganz schnell einen Anker in uns. Ja, und das gilt es natürlich irgendwie. Satan natürlich, ja, Entschuldigung, genau, ja. Der findet dann einen Anknüpfungspunkt bei uns. Ja, so, dann bin ich eigentlich erstmal für heute soweit durch. Und ich möchte vielleicht enden mit einem Zitat von einem gewissen Fritz Springer, der vor seiner Bekehrung auch tief in der Rockmusikszene verwurzelt war und verstrickt war. Und der schreibt: Lass die Finger davon, von der Rockmusik, auch von der christlichen Rockmusik. Denn die Wurzeln der Rockmusik sind durchweg heidnisch. Sie wiegelt auf zur Rebellion gegen Gott und menschliche Autoritäten und führt in Sucht und Versklavung hinein. Wie aber verhält es sich mit dem sogenannten christlichen Rock? Christliche Rockmusiker können selbst ein klares Wortzeugnis von Jesus Christus haben, doch die Musik, die sie benutzen, unterliegt einem fremden, bösen Geist. Rockmusik bleibt Rockmusik, gleich welche Worte man ihr unterlegt. Das Wesen des Rock liegt in seiner Musik, unabhängig vom Text. Geschmack, Stil oder unterschiedliche kulturelle Ausprägungen sind nicht das Entscheidende, sondern es geht allein um den Geist, der hinter jedweder Rockmusik steht. Rockmusik als Lockmittel für Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen ist nichts anderes als Teufelsverführung und dient somit innerer und äußerer Zerstörung. Böse Mächte werden gleichsam angezogen. Wenn Gottes Wort mit Rockmusik vermischt, verkündet wird, bringt man die Menschen, ohne es zu wollen, Satan nahe. Denn es ist seine Musik und eines seiner perfekten Mittel, um Menschen unter seine Gewalt zu bringen. Kein noch so christlicher Text kann daran etwas ändern. Geistliche Hirten, Pastoren, Pfarrer, Lehrer, Jugendleiter sollten sich darüber im Klaren sein. Leider war ich das lange Jahre nicht und ich habe nicht deutlich genug dazu in der Vergangenheit Stellung zu beziehen. Das muss ich wirklich bekennen, dass ich da Fehler gemacht habe. Erstens, welch ungeheure Verantwortung Ihnen gegenüber, Ihnen Gott für die Menschen sollten sich darüber im Klaren sein. Erstens, welche ungeheure Verantwortung ihnen Gott für die Menschen auferlegt hat, nämlich den Jugendleitern und so weiter. Und zweitens, dass derselbe Gott von all diesen christlichen Leitern und Führern an erster Stelle Rechenschaft über ihr Handeln oder Schweigen fordern wird. Auch die christliche Rockmusik unterliegt in ihrem Wesen den gleichen Gesetzen wie die übrige und ist deshalb nicht geeignet, das Evangelium unter die Menschen zu bringen, weil der Glaube nur aus dem Wort und aus der Predigt kommt, Römer 10, Vers 17. Bei der christlichen Rockmusik jedoch das Wort durch den Rhythmus erschlagen wird, ist diese Art der Evangelisation ohne Verheißung und jugendliche Begeisterung gleicht einem Strohfeuer. Rockmusik führt ins Verderben. Alle, die der Rockmusik Kirchentüren öffnen oder Türen öffnen, müssen wissen, dass sie den Teufel und seine Macht hereinbitten. Ja, also ich finde, das ist ein hartes Wort, aber ich möchte es euch auch nicht vorenthalten. Man muss es ja vielleicht persönlich für sich nicht in dieser Schärfe im Moment sehen. Aber beschäftigt euch wirklich mal intensiv damit und vielleicht kommen wir uns dann auch in der Überzeugung dieser Dinge dann auch entsprechend näher. So, das war mein Bereich. Vielleicht können wir aber trotzdem noch, wenn der ein oder andere eine Frage hat, auch noch mal eine Frage beantworten. Dann könnt ihr jetzt noch mal eine Frage stellen. Oder ich habe euch so zugetextet, dass ihr auch keine Lust mehr habt. Ich fühle mich auch natürlich nicht als der, der alle Fragen beantworten kann. Mir fällt das schon schwer genug, diese Dinge alle irgendwie hintereinander zu kriegen. Aber es ist halt ein umfangreiches Thema. Ja. Und ich habe auch mit meiner Frau gesprochen und es ist alles auch nicht immer so leicht, ne, wie es sich jetzt in so einem Vortrag vielleicht anhört. Ja. Also das sind auch Kämpfe mit solchen Dingen verbunden. Gut. Ihr wollt auch nach Hause, schätze ich mal. Dann machen wir an der Stelle Schluss, dann bete ich noch. Ah, vielleicht, jetzt haben wir so viel über Musik gesprochen. Jetzt können wir wenigstens noch ein Lied singen, oder? Wer hat einen Liedwunsch? Ein Lied.